Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Der Radio Room hier in Roland Garros ist noch gut gefüllt. Viele portugiesischsprachige, viele spanisch sprechende Menschen wollen hier noch Ergebnisse durchbringen und durchgeben. Und das ist tatsächlich auch verdient, weil João Fonseca eben eine ziemliche Show geliefert hat. Darüber müssen wir auch sprechen heute an Tag 3 der French Open. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Lass uns gleich mal den letzten Eindruck hier rausnehmen aus dem Turnier, was wir heute bekommen haben. Der Sieg von João Fonseca gegen Hubert Hurkacz. Hubert Hurkacz war angetreten mit einem Turnierfinale in Genf, wo er Novak Djokovic am Rand der Niederlage hatte. Und er bekommt heute eine Abreibung der allerersten Güte gegen João Fonseca. 6-2, 6-4, 6-2 hieß es am Ende für den Brasilianer. Das war eine Demonstration und vor allen Dingen, man möchte fast Hurkacz in den Arm nehmen, weil er war der einsamste Mensch auf dem Platz 7 heute.
Gut, sonst wollten ja viele Leute anscheinend auf dem Platz drauf. War jetzt nicht die günstigste und beste, also günstigste vielleicht schon, die beste Wahl nicht, um das Match stattfinden zu lassen. Ja, ich glaube, das kann man von zwei, drei verschiedenen Perspektiven betrachten. Einerseits kann man sagen, es zeigt natürlich, was für ein Talent von Zecker ist. Es zeigt auch, dass so kühle Bedingungen ihm wahrscheinlich einfach entgegenkommen werden, weil er den Ball extrem beschleunigen kann und halt von jedem Winkel des Courts Winner schlagen kann. Und dann könnte man auch ein bisschen größer das noch aufziehen und sagen, es zeigt so ein bisschen den Unterschied zwischen dieser Next Gen, zu der Hurkacz auf jeden Fall dazugehört, und diesen Jungen, die jetzt nachwachsen. Die Next Gen steht eigentlich durchgehend im Ruf, eher passive Spieler zu sein, die sich auf gute Aufschläge stützen und hoffen, dass die Gegner Fehler machen, während diese junge Generation, die jetzt nachgekommen ist, häufig eher Angriffsspieler sind. Und das ist Fonseca auf jeden Fall. Und Fonseca hat jetzt schon einen riesigen Vorteil von der Grundlinie gegenüber Hurkacz. Den hat er nicht beim Aufschlag, den wird er auch nicht überall haben. Aber so in dem Aspekt des Spiels war es schon beeindruckend und es steht eben auch so ein bisschen für den Generationenwechsel, den wir gerade im Tennis erleben.
João Fonseca hat hier diese erste Runde überstanden und zwar auf eine überragende Art und Weise. 6-2, 6-4, 6-2 hieß es am Ende gegen Pierre-Hugues Herbert. Und da müssen wir dann auch noch einmal gerade sagen, es ist auf Platz 7 angesetzt worden. Und dieser Platz 7 ist ein durchaus wirklich stimmungsvoller Nebencourt. Aber es waren zwischendurch 50, 60 Meter lange Schlangen vor den Toren. Und da gibt es einige, um auf den Platz zu kommen. Und die Menschen standen seit Stunden da. Vorher war das Match von Andrei Rublev noch. Da standen die Leute schon an, um dann möglichst auf dem beim Match von João Fonseca da am Court zu sein. Und es hätte heute wirklich viele Möglichkeiten gegeben, das Match auf einen anderen und auf einen größeren Court zu verlegen. Es wird das letzte Mal sein, dass Fonseca auf so einem kleinen Court hier während dieser French Open spielen wird. Aber trotzdem, ich hab mir schon die Augen gerieben, als ich die Ansetzung gesehen habe.
Ich habe das Gefühl, Tennis passt sich noch so ein bisschen an, was sie mit Fonseca anstellen können. Das hatten wir doch in Miami auch schon. Ja, ich glaube schon in Miami, wo sie ihn auf einmal von einem kleinen Court ins große Stadion verlegt haben und jedem noch $5 abgenommen haben dafür. Und ich meine, wir können uns alle vermutlich mittlerweile relativ sicher sein, dass Fonseca Grand Slam Turniere gewinnen wird. Und der wird also noch genug große Courts bekommen. Und das heißt, die haben ihn jetzt noch in der ganz kleinen Halle gesehen, obwohl er halt eigentlich schon Stadien befüllen könnte. Können sich die Leute ans Revers heften.
Ich habe ihn schon gesehen, als er noch in den ganz kleinen Clubs spielte. Genau so sieht's nämlich aus. João Fonseca, eine Runde weiter. Und jetzt kommen wir mal zu unserem normalen Schedule, weil das war jetzt wirklich tatsächlich ein bisschen, was so ein bisschen überwog jetzt in den letzten Stunden diese Performance von João Fonseca. Alexander Zverev hat heute sein Match und sein Turnier eröffnet und das hat er heute gegen Leonard Tien gemacht. Und wir wussten, dieses Match in Acapulco, das hatte Leonard Tien damals gewonnen und du hast ihn ja mal Mini-Mini-Djokovic genannt, dass er also ein Spieler ist, gegen den man noch immer einen Ball mehr spielen muss und gegen den man wirklich die Punkte herausarbeiten muss und am Ende wirklich gewinnen muss. Heute war davon bei Leonard Tien wenig zu sehen, weil Alexander Zverev, der meiner Meinung nach die Vorhand sehr gut im Griff hatte zum Beispiel heute, gewann am Ende sicher mit 6-3, 6-3 und 6-4. Zverev hat hier nicht viele Kräfte verschwendet. Er ist in der zweiten Runde und hat eigentlich ja so ein Standard-Match jetzt hier abgeliefert.
Ja, und Tien, darüber hatten wir auch schon bei der Auslosungsvorschau gesprochen, der hat kaum Erfahrung auf dem Sand. Was hatten wir gezählt? 22 Matches, das dürfte jetzt das 23. gewesen sein, 6 davon hat er gewonnen. Er hat nicht die Power, um auf dem Sand zu bestehen im Moment. Ich kann mir vorstellen, auf dem Rasen wäre das zum Beispiel ein sehr unterhaltsames Match. Ich kann mir vorstellen, dass Tien da den ein oder die ein oder andere Überraschung schaffen wird, aber auf dem Sand sehe ich es nicht. Zumindest jetzt bei den Bedingungen, die wir heute hatten. Und Zverev hat wirklich genau geboten, was man erwarten konnte. 90% hinterm ersten Aufschlag gewonnen, die längeren Ballwechsel für sich entschieden. Da muss ein Tien dann halt auch, glaube ich, einfach zu schnell auf den Punkt gehen, weil er das nicht bestehen wird. Und die Nachricht für Zverev ist eigentlich, ja, das hat man gestern schon angesprochen, durch die Niederlage von Cirundolo. Er steht jetzt eigentlich in der Wüste, genau wie Djokovic, und sie gucken sich um und ganz viel Widerstand ist nicht zu sehen. Normalerweise sollten sie sich jetzt aufeinander zubewegen und im Viertelfinale gegeneinander spielen. Weil das Viertel, das ist jetzt schon ein bisschen ins Wackeln gekommen. Wir sprechen gleich noch über den größeren Namen, der heute den Retirement Slam geschafft hat.
Ja, darüber sprechen wir gleich noch. Wir wollen aber erstmal reinhören, was Alexander Zverev heute in der Pressekonferenz gesagt hat. Ich habe ihn darauf angesprochen, wie es gesundheitlich um ihn steht und wie er die letzten Tage verbracht hat. Das hat er gesagt.
Glückwunsch zum Sieg. Sie haben über die gesundheitlichen Aspekte gesprochen jetzt vor ein paar Tagen. Können Sie mal gerade erzählen, wie es in den letzten Tagen ging, wie es mit dem Training ging und ob Sie jetzt sich wieder bei 100% fühlen?
Ja, so ein Magen-Darm-Virus dauert halt nicht lange. Das ist halt das Glück dabei. Der ist sehr intensiv und man fühlt sich halt richtig kacke für ein paar Tage, aber im wahrsten Sinne des Wortes. Aber dann ist es auch wieder okay. Und ich fühle mich okay. Habe auch heute, fand ich, ein relativ gutes Match gespielt und bin auch bereit für was jetzt noch kommt.
Ja, Zverev scheint auf jeden Fall wieder fit zu sein und das ist für seine Fans dann wahrscheinlich die beste Nachricht. Aber ich fand eine Aussage sehr, sehr interessant, die er im englischen Teil beantwortet hat. Der Kollege von The Athletic, von der New York Times, Matt Putterman, hat ihn nach seinen Höhen und Tiefen gefragt. Und da hat er meiner Meinung nach eine Antwort gegeben, die wir so vielleicht noch nicht aus seinem Mund gehört haben. Das hören wir mal hier.
This is who I am, unfortunately. I have up and downs, I'm not a Novak Djokovic. I'm not a Rafa Nadal who's gonna, you know, win or make finals of every tournament. I have, my highs are very high and I've realized that, but my lows are lower than other players and other top guys. And I've come to terms with that as well. That's just how my tennis is. You know, and that's maybe who I am in a way. I'm just hoping that you know, my highs will be higher than everyone else's the next 2 weeks.
Ja, es war so ein bisschen das erste Mal, dass Zverev auch mal gesagt hat, ja, ich muss vielleicht eingestehen, ich bin kein Spieler wie Sinner, wie Alcaraz oder wie Nadal Djokovic früher, sondern ich bin einer, der relativ hohe Höhen erreichen kann, dessen Tiefs aber oder Tiefen, die schlechten Leistungen aber auch ein bisschen drunter liegen unter Alcaraz und Sinner. Und das fand ich, war eine bemerkenswerte Antwort. Die ist so ein kleines bisschen untergegangen, aber ich finde, er hat das jetzt zum ersten Mal so richtig mal artikuliert, ist ihm in den letzten Monaten anscheinend auch ein Licht aufgegangen.
Ja, ist halt immer bei ihm die Frage, meint er das am Ende auch so oder sagt das nur? Das ist ja immer ein bisschen die Frage. Er ist ja jemand, der recht viel in Pressekonferenzen auch mal an Statements raushaut. Und da sind dann ja auch interessante Sachen dabei. Bei manchen weiß man halt nicht, ist es das jetzt wirklich, von dem er überzeugt ist? Weil wir haben in der Vergangenheit halt auch mal wieder Aussagen gehört, dass er sich zu den Big Two, Big Three, die er dann ausgemacht hat, zählt. Und das ist er ja de facto nicht wirklich gewesen. Er hat zwar konstante Resultate geschafft, aber eben den ganz großen Sprung nicht. Und wir haben in den letzten Jahren auch immer wieder diese Wellen herausgearbeitet, in der sich die Karriere von Zverev bewegt. Also er hat paar Wochen mit guten Resultaten, dann stagniert das, paar Wochen mit guten Resultaten, dann stagniert's. Und so bewegt sich das jetzt ja eigentlich seit ungefähr 10 Jahren durch. Und meiner Meinung nach ist die Erkenntnis daraus halt eben, dass er sich noch mehr drauf fokussieren müsste, wirklich einzelne Turniere und in dem Fall Grand Slam Turniere zu gewinnen. Ich glaube nicht mehr, dass er auf die Nummer 1 kommen kann. Er hatte einmal die Chance im letzten Sommer. Na gut, eigentlich hat er sie jetzt nochmal im Frühjahr gehabt. Da war dann aber recht schnell abzusehen, dass er das nicht schaffen wird.
2022 vor seiner Verletzung, da hat er die Chance auch noch gehabt. Da war er zwei Matches, glaube ich, davon entfernt von der Einzel.
Und das glaube ich nicht mehr, dass das kommen wird. Aber er hat natürlich immer noch die Möglichkeit, ein Grand Slam-Turnier zu gewinnen. Und das wäre aber meiner Meinung nach dann auch ein Anpassen darauf. Dann sollte er eben nicht mehr so viele Turniere wie in diesem Jahr spielen, sondern versuchen wirklich 100% zu peaken, also den Leistungshöhepunkt bei solchen Turnieren zu erreichen. Und mal gucken, ob das daraus folgt. Das wäre für mich die logische Konsequenz. Und da bin ich gespannt.
Da bin ich auch gespannt. Er hat ja damals die Aussage bei den Australian Open, ich bin einfach nicht so gut wie Sinner, hat er ja sofort wieder einkassiert damals. Und das ist ihm wahrscheinlich dann auch nicht ganz geheuer gewesen, dass er das gesagt hat. Und manchmal kommen dann solche Anflüge von, ich weiß gar nicht, Realitätssinn, aber in diesem Fall fand ich die Bemerkung relativ interessant und das wollte ich auf jeden Fall nochmal bringen. Also, Alexander Zverev seine Runde weiter. Er trifft jetzt auf Jasper de Jong. Der hat gegen Francesco Passaro die ersten zwei Sätze verloren und dann am Ende in 3:49 mit 3-6, 6-7, 6-4, 7-6 und 6-1 gewonnen. Die beiden haben letztes Jahr in Hamburg einmal gegeneinander gespielt. Damals hat Zverev 6-2, 6-2 gewonnen. De Jong ist in besserer Form. De Jong ist in diesem Jahr wirklich gut gewesen auf dem Sand. Ich bin sehr gespannt auf dieses Duell, aber gut, wie gesagt, es gibt nicht die Diskussion, kann er das gewinnen, er muss es gewinnen. Inwieweit wir das gewinnen, beziehungsweise wie kann er es dann für sich entscheiden und auf seine Seite ziehen.
Ist eigentlich auch ein Fall für die Challenger-Tour, ne? Herr de Jong.
Genau.
Also mal gucken, ob er es jemals schafft, sich so richtig auf der ATP zu etablieren. Ich weiß es nicht. Heute fand ich viel auf, wie gut er hinter dem Aufschlag war. Das wird er natürlich auch sein müssen, wenn er eine Chance gegen Zverev haben will. Ich kann mir wie du nicht vorstellen, dass das eine wirklich enge Kiste wird. Aber gut, wir haben jetzt schon ein paar Überraschungen bei dem Turnier erlebt, aber es wäre für mich dann schon eine Sensation.
Nicolas Basilashvili hat auch verloren gegen Henrique Rocha aus Portugal. Ja, 7-6, 2-6, 7-6, 2-6, 6-2 für den Portugiesen. Er ist jetzt der 9. Portugiese, wie wir von José Morgado heute lernen konnten, der ein Hauptfeldmatch bei einem Grand Slam gewonnen hat. 11 insgesamt. Monique Lacha, De Brito und Köhler, ich weiß gar nicht, wie sie mit Vornamen heißt, haben auch schon mal ein Hauptfeldmatch aus Portugal gewonnen. Marin Cilic, der hier als Lucky Loser reingekommen war, hatte überhaupt keine Chance gegen den Hamburg-Sieger Flavio Cobodi. 2-6, 1-6, 3-6. Und Felix Auger-Aliassime musste wieder eine Enttäuschung hinnehmen. Er führte gegen Matteo Arnaldi 7-5 und 6-2, hatte dann aber eine Fußverletzung und verlor die letzten drei Sätze dann noch 3-6, 4-6, 2-6 und trotzdem, es war eine schwierige Auslosung für Auger-Aliassime. Arnaldi steckt man nicht im Vorbeigehen und trotzdem muss das wieder als richtige Enttäuschung für ihn gezählt werden, oder?
Ja, vor allem, das hat er bei den Australian Open auch schon geschafft. Da hat er auch schon mit zwei Sätzen geführt, sind wieder verloren. Und er hat jetzt zwei richtig gute 250er in diesem Jahr gespielt und darüber hinaus kaum Matches gewonnen. Also klar, in Hamburg war es okay. Es gab ein, zwei andere okay Turniere, aber es ist weit von der Top-10-Form entfernt. Ist auch ziemlich weit von der Top-20-Form entfernt. Wahrscheinlich wird er dann in der Halle im Herbst wieder ein, zwei richtig gute Turniere spielen und irgendwie das Jahr als Nummer 24 beenden. Aber im Moment hat er nichts mit der Verlosung zu tun.
Leider nicht. Also das muss man ganz klar so sagen. Das hat er nicht. Lass uns über den Grand Slam Sieger, was Retirement Losses angeht, sprechen. Grigor Dimitrov, der hat eine Rückenverletzung und musste immer wieder auch Matches aufgeben. Heute musste er wieder aufgeben. Vor allen Dingen, weil er 2-1 Sätze führte gegen Ethan Quinn, war das eine ganz dramatische Geschichte. Dimitrov hat jetzt in den letzten vier Grand Slams jeweils per Aufgabe die Matches verloren und das ist bitter für ihn und das ist bitter für seine Fans und es ist ja dann auch so ein bisschen der Hinweis, der Körper macht nicht mehr so mit, wie er vor 5 oder 6 Jahren noch mitmachen wollte und er war schon früher verletzungsanfällig.
Ja, und das ganze Jahr ist jetzt ja so gelaufen. Also er hat das eine richtig gute Turnier in Miami gehabt, aber darüber hinaus wurde er jetzt eigentlich immer wieder von Verletzungen gebremst. Und er hatte diese fantastische Zeit jetzt nochmal so über 2 Jahre, 2023, 2024, wo er sich nochmal oben rangespielt hat, wo er gezeigt hat, dass er ein Top-10-Spieler sein kann. Aber gefühlt seit dem letzten Sommer steht ihm sein Körper eigentlich im Weg. Und vielleicht klappt das alles nochmal, aber für mich sieht es nicht so aus, als wenn er jetzt nochmal in die Höhen rankommen kann, die er erreicht hat über die letzten 24 Monate.
Es ist auf jeden Fall eine bittere Geschichte. Grigor Dimitrov ist ausgeschieden. Ich habe heute den vierten und fünften Satz von Maximilian Matra am Platz 12 gesehen. Und das sind eigentlich ganz so schön angelegte Plätze. 12 und 13 sind nebeneinander. Man hat auch 6, 7, 8, 9 quasi in so einem Karree, wo man nicht die anderen Plätze einsehen kann, aber trotzdem so die Stimmung so richtig aufsaugen kann. Und 12 und 13 sind zwei der kleineren Plätze, dann hinter dem Suzanne Lenglen. Und da habe ich den dritten oder vierten und fünften Satz von Maximilian Matra gegen Adam Walton gesehen. Und auf der anderen Seite fand das Match von Pierre-Hugues Bert gegen Benjamin Bonsi statt, auf dem Court 13. Auch ein eher kleinerer Court. Und Pierre-Hugues Bert hat sich durchgesetzt in 5 Sätzen, hier mit einer Wildcard angetreten. Ganz viele Fans und tatsächlich 2 Franzosen gegeneinander, aber fast alle auf der Seite des Elsassers Pierre-Hugues Bert. 7-5, 3-6, 4-6, 7-5, 6-2. Er lag, glaube ich, im vierten schon mit Break zurück, beziehungsweise hatte ganz viele Breakbälle gegen sich und hat das Match auf seine Seite gezogen. Und auf Platz 12 hatte Maximilian Matra gegen Adam Walton gespielt. Maximilian Matra hatte im Januar nach dem Davis Cup gegen Israel konnte er nicht mehr antreten und war hier jetzt mit zum ersten Turnier angetreten. In der Quali konnte er antreten, ist durch diese Quali wirklich gut durchgekommen, auch wenn Federico Correa aufgeben musste im zweiten Match. Er traf jetzt auf Adam Walton und da hatten wir vorher gesagt, das ist eigentlich eine Aufgabe, die er vielleicht klären kann. Und er hat aber verloren mit 6-7, 6-4, 3-6, 6-2 und 2-6. Das war eine verpasste Chance für Maximilian Matra. Ich habe ihn trotzdem in der Pressekonferenz mal die ersten 3 Fragen gestellt, auch über die Verletzung etc. Und das hat er dazu gesagt.
Maximilian, in 5 Sätzen heute verloren. Bist du trotzdem überrascht nach der langen Pause, wie du hier durch die Quali gecruised bist und jetzt dann auch hier heute gespielt hast? Oder ist dann über den Weg dann die Enttäuschung erstmal?
Ja, ich glaube, in 5 Sätzen will man nie verlieren. Also eine gewisse Enttäuschung ist auf jeden Fall schon da. Ne? Bisschen nervig, weil ich so ein bisschen diesen Anfang vom 5. Satz, ja, nicht verschlafen habe, aber ein bisschen vielleicht am Ende ein paar, ja, ein bisschen Nervosität gezeigt habe oder es ging einfach so ein bisschen zu leicht. Aber ja, generell glaube ich, dass ich schon mit dem Turnier sehr, sehr zufrieden sein kann. Jetzt hat, wenn man so ein bisschen das Große und Ganze sieht, es waren zwei Leute da, zwei gute Kumpels. Einen mit einem habe ich immer mal wieder in der Heimat trainiert. Der andere hat mich vor einem Monat noch besucht. Da waren wir so zusammen in der Dreierkonstellation auf dem Platz gestanden. Und ja, danach war ich so, nach diesem Training war ich noch so komplett geknickt eigentlich, weil ich nicht so richtig laufen konnte immer noch. Und dass ich jetzt halt hier im Hauptfeld stehen konnte, so nach vier Wochen später, ist eigentlich, ja, für mich Wahnsinn. Deswegen, es hat mir schon extrem viel Spaß gemacht, auf dem Level wieder spielen zu können. Und aber ja, das Match ist natürlich hart, wenn man es am Ende verliert, weil es waren dann doch ja fast 4 Stunden, glaube ich.
Ja. Was war das jetzt genau für eine Verletzung, die du hast?
Es war eine Verletzung, die mich jetzt schon in der Vergangenheit zweimal länger rausgenommen hat. Das ist keine allzu große Geschichte. Das ist eine Sehnenansatzreizung von der Oberschenkelmuskulatur. Aber ja, ist eine nervige Verletzung für uns Tennisspieler, weil sie sich jedes Mal beim Abstoppen, Abdrücken behindert hat und sehr zäh ist, wegzubekommen.
Hattest du damit heute noch Probleme dann oder wie ist das jetzt?
Ich hatte bis kurz vorm Turnier noch sehr große Probleme und bin eigentlich relativ froh, dass ich ja bei den Matches immer ja ziemlich schmerzfrei spielen konnte.
Ja. Ja, Maximilian Matra enttäuscht. Also er war, glaube ich, enttäuscht, aber ich glaube, er war heilfroh, dass er einfach halbwegs wieder schmerzfrei Tennis spielen konnte. Weil so wie er geklungen hat, was die Verletzung anging, er hat erzählt, dass er 2019 8 Monate deswegen ausgesetzt hat. 2023 hat er 5 Monate damit auch Turniere gespielt mit dieser Verletzung. Jetzt hier wieder 4 Monate und er sagt, er muss ganz viel Balancetraining machen, er muss ganz viel für den Core machen, für den Körper und sich vorher wirklich richtig aufwärmen etc., damit er keine Schmerzen hat und es könnte immer mal wiederkommen. Es sprach auch aus ihm natürlich die Enttäuschung heraus, aber auch so ein bisschen Erleichterung, dass es jetzt im Moment schmerzfrei funktioniert.
Kann man ihm natürlich nur wünschen. Mhm. Und ehrlicherweise war das jetzt eine Chance. Walton ist kein guter Sandplatzspieler. Ich glaube, das können wir einfach festhalten. Vor allem jemand, der nicht super viel Erfahrung auf dem Sand hat. Das heißt, das wäre eine Chance gewesen. Das war jetzt wahrscheinlich einer der schlechtesten 5 Sandplatzspieler hier im Turnier. Und ich hätte jetzt auch eher erwartet, dass Matra sich da durchsetzt. Aber gut, so ist es jetzt gewesen. Er sollte eigentlich auf dem Rasen wieder ganz gute Chancen haben. Und dann gucken wir mal, ob er es wirklich konstant nochmal in die Top 100 hineinschafft.
Also Maximilian Matra ist ausgeschieden. Wer überhaupt keine Anstalten heute gemacht hat, in irgendeiner Weise etwas Albernes zu machen, das war Alexander Bublik. Der hat gegen James Duckworth gewonnen mit 6-2, 6-4 und 6-4. Trifft jetzt auf Alex de Minaur. Der hat gegen Laszlo Gere in 3 Sätzen gewonnen mit 6-3, 6-4 und 7-6. Federico Don Gomez gewinnt gegen Alexander Kovacevic in 4 Sätzen und Alexander Shevchenko hat in 3 Sätzen gegen Dusan Lajovic gewonnen. Und dann kommen wir nochmal zu ein paar Spielen aus der vorderen Ecke der Courts. Andrei Rublev gewann gegen Lloyd Harris in 4 Sätzen, auch auf diesem stimmungsvollen Platz 7, der wie gesagt schon da gerammelt voll war, mit 6-4, 4-6, 6-3, 6-1. Jakub Menschik hat sich mit dem Publikum angelegt auf Platz 14. Platz 14 ist ein etwas größerer Außencourt. Da werden gerne mal so wirklich stimmungsvolle Matches auch angesetzt und hätte meiner Meinung nach auch besser gepasst für Menschik, für Fonseca gegen Hurkacz, aber da wurde Jakub Menschik angesetzt. 7-5, 6-7, 7-5, 6-3. Und er hat hinterher gesagt in der Pressekonferenz, ich habe mich an Novak Djokovic erinnert, dass wenn der in Wimbledon damals gegen Federer gespielt hat und Federer angefeuert worden ist, dann hat er sich vorgestellt, sie feuern ihn an. Und das hätte er gemacht gegen den Franzosen. Dann hat er sie zwischendurch angestachelt, wurde bei jedem Punkt ausgebuht, hat das aber hinbekommen, dass er dieses Match nicht in seinen Kopf kriegt und am Ende wirklich mental sauber zu Ende gebracht mit 6-3 im vierten Satz. Das war eine gute Leistung vom Tschechen.
Ich bin auch total gespannt, was aus ihm wird. Also er ist jetzt ja eigentlich so eine Wiederholung der Karriere von Zverev. Sehr ähnliche Anlagen, nicht ein ganz gleiches Spiel, aber wirklich ziemlich viele Gemeinsamkeiten. Und jetzt interessant, wie verläuft eine Karriere von Zverev 8 bis 10 Jahre später? Und ich traue ihm alles zu, von dass er irgendwie nur so um Platz 8 wirklich seinen Höhepunkt erreicht, bis hin, dass er 2, 3, 4 Grand-Slam-Turniere gewinnt. Denn was er leisten kann hinterm Aufschlag, einfach brutal. Also er hat heute 40 Winner inklusive 20 Assen bei den kurzen Punkten gehabt und er ist wirklich super nervenstark gewesen. Er hätte den dritten auch verlieren können, er hätte auch den vierten noch abgeben können. Den Teil habe ich auch gesehen, da hat er teilweise, stand er ganz kurz vor Krämpfen und ist aber super nervenstark geblieben, hat immer Asse rausgeholt, wenn er sie gebraucht hat, immer Winner rausgeholt hat, wenn er sie gebraucht hat. Und er hat sich zwar mit dem Publikum angelegt, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ihm das jetzt in irgendeiner Form zugesetzt hat. Er fand das wirklich, glaube ich, eher ganz amüsant und hat dann nachher am Netz ja auch mit Müller geshakert. Also das war, fand er ja wirklich alles sehr unterhaltsam. Und ich bin total gespannt, was aus dem wird. Ich sehe in ihm jetzt keinen Überspieler, kein Jahrhunderttalent, aber schon jemand, der Grand Slams gewinnen kann. Und jetzt gucken wir mal, ob ihm das gelingt.
Auf jeden Fall ist Jakub Menschik eine Runde weiter und das war insgesamt eine sehr, sehr, sehr unterhaltsame Nummer. Und Jakub Menschik trifft jetzt auf den Portugiesen Enrique Rocha. In der dritten Runde könnte Alex de Minaur warten oder Alexander Bublik. Da werden die Aufgaben dann doch schon sehr, sehr anspruchsvoll und dann könnte irgendwann Jack Draper warten oder João Fonseca. Also Menschik, der hat durchaus einiges an Arbeit hier vor sich. Novak Djokovic hat kein Aufhebens gemacht gegen Mackenzie McDonald mit 6-3, 6-3, 6-3 gewonnen. Das Einzige, was störend war für Novak Djokovic, er wollte im ersten Satz nicht weiterspielen, weil es relativ stark geregnet hat. Auf den Außenplätzen wurde weitergespielt, ohne dass in irgendeiner Weise was getan worden ist. Er wollte, dass das Dach geschlossen wird, beziehungsweise es eine Pause gibt, hat eine Verwarnung bekommen wegen Spielverzögerung, hat dann weitergespielt und hat Mackenzie McDonald keine Chance gelassen. Zwischendurch braucht er ja vielleicht seine kleine Extravaganz.
Ja, und er ist ja jetzt eben auch ohne Andy Murray unterwegs. Ich weiß gar nicht, ob wir es so explizit schon erwähnt haben, aber die beiden haben sich getrennt, wie auch immer. Er will es nicht wirklich erzählen. Murray ist nicht mehr dabei. Ich weiß gar nicht mehr, mit irgendeinem Dusan ist er jetzt unterwegs.
Dusan Vinic, dem früheren Coach von Andrea Petkovic auch.
Ja, genau. Und früher jemand, der, ich würde mal sagen, das Maximum aus seinem eher limitierten Spiel gemacht hat und ein ganz unterhaltsamer Typ ist. Und was Djokovic hier gemacht hat, ist sicherlich auch das, was er für den Rest des Turniers probieren wird. Total versucht, hinterm Aufschlag zu dominieren, hat ja fast 80% der Punkte hinterm Aufschlag geholt. Also inklusive des zweiten ist er super schnell auf den Winner gegangen, ist erfolgreich gewesen. Das wird er jetzt wahrscheinlich probieren, um Kräfte zu schonen, um wirklich mithalten zu können mit den ganz oben. Und dann, ja, ist halt die große Frage, verletzt er sich jetzt auf dem Weg ins Viertelfinale oder nicht? Wenn nicht, dann könnten wir unterhaltsame letzte paar Tage bei dem Turnier bekommen, wo dann Djokovic dabei ist.
Novak Djokovic trifft jetzt auf Coron Tomoté. Der hat gegen Clément Tabuer 6-3, 7-6, 6-3 gewonnen und hat einen der Ballwechsel des Turniers dann auch gewonnen. Wie gesagt, ich erwarte das auch. Und du hast es, glaube ich, in der Vorschau gesagt. Ja, das guckt sich Djokovic einen Satz lang an und dann zieht er Mouté die Ohren lang. Sowas erwarten wir jetzt im Moment mal, ne?
Ja, und Mouté, der Ballwechsel hat natürlich an so, wie haben die es früher genannt, die Seniors Tour oder so, wo ja. Manso Barani dann seine Schaukämpfe gespielt hat, daran hat es halt erinnert, hat nur noch gefehlt, dass Tabuer irgendwie noch 2-3 Bälle in die Luft geworfen hat und die auch noch gespielt hat, Mouté die auch noch zurückgebracht hätte. Aber ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Djokovic da sich super lange drin aufhält.
So, und jetzt müssen wir ein Match noch besprechen. Das hat heute stattgefunden auf dem Cours Simon Mathieu, und ein Bekannter von mir war dort auf dem Platz und hat sich gedacht, ach komm, guck's dir mal den ersten Satz ein bisschen an, und er war am Ende nach 3 Stunden 53 ein sehr, sehr zufriedener Mensch, weil er gesagt hat, ich habe hier alles bekommen, bis auf den Match-Tiebreak am Ende. Cameron Norrie gewinnt gegen Daniil Medvedev mit 7-5, 6-3, 4-6, 1-6, 7-5. Norrie hat in Genf schon richtig gut gespielt. Dass er Medvedev hier aus dem Turnier nimmt, damit habe ich nicht gerechnet. Medvedev hat in den ersten zwei Sätzen wieder sein... Wer ist der Böse bei Dr. Jekyll und Mr. Hyde? Ist es Mr. Hyde?
Ich habe es noch nie gesehen.
Ich glaube, es ist Mr. Hyde. Auf jeden Fall hat er in den ersten zwei Sätzen Mr. Hyde gezeigt, in den zweiten zwei Sätzen dann Dr. Jekyll, und am Ende wieder bei 5-6 verliert er das Aufschlagspiel, als er serviert zum Match-Tiebreak. Und Cameron Norrie hat hier den besten Sieg, glaube ich, seit Monaten hier eingefahren und steht in der zweiten Runde. Das hat mich überrascht, dass Medvedev dieses Match verliert.
Na, vor allem, er hat vorher noch aufs Match serviert. Ich meine bei 5-4. Und das sah eigentlich auch ganz okay aus. Und dann ist er da quasi über sich selber gestolpert. Ja, eine Zahl, die ich aus seiner Sicht hier bezeichnend, aber auch besorgniserregend fand, war die Zahl der Unforced Errors bei den längeren Ballwechseln. Also ich sag mal, alles über 4 Schläge. 33 Unforced Errors. Das ist jetzt für viele Spieler nicht viel, aber es ist für die Art von Tennis, die Medvedev versucht hat, über Jahre zu spielen, sehr viel. Denn das ist ja seine große Stärke gewesen, dass er sie alle ausgesessen hat, selbst eine Norrie. Und das gelingt ihm nicht mehr. Und das mit den Aufschlägen gelingt ihm auch nicht mehr richtig. Und jetzt ist halt die Frage, wird das alles besser auf dem Rasen? Da hat er große Erfolge gehabt. Wird es besser auf den schnellen Hardcourts? Da hat er erst recht große Erfolge gehabt. Wir werden es rausfinden. Sorgen muss man sich vermutlich erst in ein paar Monaten machen. Aber im Moment sieht es nicht nach Rückkehr oder schneller Rückkehr in die Top Ten aus.
Lass uns mal reinhören, was er gesagt hat, weil er hat zwischendurch etwas umgestellt in seinem Spiel, beziehungsweise an seinem Spielgerät, was ich so auch eher selten gehört habe. Das hat er gesagt.
Hey Daniel, bad luck. I don't know if this was asked, but I read that you changed your strings during the match. Is that true?
Yeah, true.
Could you talk about that and if you've done that before?
Yeah, I mean, I have, but till 2023, I've never done it. Something started to change on tour. I had to adapt, but now I'm never sure. Like, long story short, I was sure at one moment of this year, I said to myself, okay, I'm going to try, you know, one strings, forget about everything, and worked well one tournament in Marseille. I go to Doha. I'm like, okay, I'm happy that I made this decision. I play Karen, and during the match, I see that I'm not going to win. So I change my strings to like completely different strings, and I win the match. And every tournament is so different. Like this one is so different from Rome and Madrid. The clay, the balls, like everything. So I had 1 week here. I didn't find anything that worked well. So during the match, I had to change something when I was losing, and it actually worked. So unfortunately, I didn't win.
Das war übrigens der Kollege Toumani Karayol vom Guardian, der diese Frage gestellt hat. Und ja, ich habe das vorher tatsächlich noch nicht gehört, dass jemand während eines Matches seine Seiten gewechselt hat. Nicht die Bespannung oder so. Das hört man jederzeit wegen Temperaturunterschieden oder weil Luftfeuchtigkeit oder so dazukam, weil die Bälle nicht gut sind. Dass jemand seine Seiten komplett ändert, da habe ich auch noch nicht von gehört.
Nee, irgendwer wird recherchieren, wahrscheinlich die Athletic oder so, wird sich da jetzt wieder mit 3 Leuten dran setzen und rausfinden, wie häufig das schon passiert ist. Es ist auf jeden Fall sehr ungewöhnlich. Es spricht natürlich auch noch ein bisschen für diese These, dass er hat nicht die Kontrolle, die er haben will über sein Spiel, und er muss irgendeinen Weg zurückfinden, um wieder, ja, zumindest über den Aspekt Kontrolle zu bekommen.
Also Daniil Medvedev ist ausgeschieden und Cameron Norrie steht jetzt in der zweiten Runde, und das ist noch ein Gegner, der Alexander Zverev nicht im Viertelfinale begegnen kann. Gut, das, der hätte im Achtelfinale gegen Novak Djokovic wahrscheinlich gespielt. Auf jeden Fall, Cameron Norrie trifft jetzt auf Federico Gomez und hat jetzt hier keine schlechte Auslosung und er kommt mit einer ganzen Menge an Selbstvertrauen in dieses Match. Das war's mit den Herren, die heute, das muss man einfach sagen, ein bisschen mehr von den Schlagzeilen bekommen haben. Gleich werden wir nochmal über die Frauen sprechen, denn dort hat unter anderem Coco Gauff heute ihr Turnier eröffnet. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis-Talk.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel, ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Frauen haben heute auch gespielt und sie haben um 12 Uhr auf dem Kurfilipp-Chatrier mit Sofia Kenin begonnen. Gegen Varvara Gracheva. Das war ein Spiel, was von nicht vielen Zuschauern geguckt worden ist. Und da haben sich auch viele die Augen gerieben und haben gesagt, warum ist Sofia Kenin auf Platz auf dem Chatrier? Wir haben auch drüber gesprochen. Sie ist ehemalige Grand Slam-Siegerin und trotzdem das Match gegen Varvara Gracheva. Das ist ein Teil der komischen Ansetzungen hier heute gewesen, weil da hätte ich eher Mira Andreeva gesehen auf dem Chatrier. Aber Sofia Kenin setzt sich durch mit 6:3 und 6:1 und steht hier in der zweiten Runde. Und Sofia Kenin, ich habe sie hier so ein ganz kleines bisschen als Dark Horse und ich bin sehr gespannt auf ihren Weg in diesem Turnier. Ich glaube, da ist eine ganze Menge möglich.
Ja, ich glaube, du bist da mal ein bisschen optimistischer als ich. Von daher, ich lasse das mal so stehen. Also nicht, dass ich es nicht für möglich halte. Aber ich fand in dem Match was ganz interessant, was sich heute durch die Damenkonkurrenz durchgezogen hat, teilweise auch durch die Herrenkonkurrenz. Aber was ich vor allem meinen Damen beobachtet habe und mich gefragt habe, ob es mit den Bedingungen zu tun hat. Und haben wir einige Damen gehabt, die wirklich keine Schnitte hinter dem eigenen Aufschlag hatten, die teilweise so 30-35% der Punkte hinterm eigenen Aufschlag gewonnen haben. Und das ist wirklich sehr, sehr wenig. Das sehen wir im Profi-Tennis selten. Und bei den Herren hat man auch ein, zwei Kandidaten, die das heute hinbekommen haben. Solche, von denen man auch annehmen würde, dass ihr Aufschlag nicht gut genug ist. Aber zum Beispiel jemand wie Gracheva hat einen ganz okayen Aufschlag, hat trotzdem wenig Punkte hinterm eigenen Aufschlag gemacht. Und der krasseste Fall, wen hatte ich heute? Ja, genau. Weil Susan Lamens, die hat nur 31% der Punkte hinterm Aufschlag gewonnen. Also für mich scheinen diese super langsamen Bedingungen und die anscheinend ja mal wieder neuen Bälle, die wir hier haben, ich kann sie nicht einschätzen, aber ich habe es nur so nebenher gehört, vielleicht dazu zu führen, dass diejenigen, die sowieso schon Aufschlagsprobleme haben, dann auch mal einen rabenschwarzen Tag erwischen können. Denn das hat sich heute durch die Damenkonkurrenz gezogen. Wir können halt sagen, das war kein guter Tag bei den Damen. Wir hatten das aber schon so ein bisschen erwartet, weil die untere Hälfte wirklich ziemlich schwach besetzt ist im Vergleich zur oberen Hälfte, wo sich viele gute Spielerinnen finden. Und das war für mich heute so der Ausdruck dessen, was wir gesehen haben, diese schwachen Aufschlagsleistungen.
Dass wir heute deutlich weniger über die Frauen sprechen werden, hat nichts damit zu tun, dass wir es in irgendeiner Weise vernachlässigen wollen. Es ist heute einfach nicht viel passiert bei den Frauen. Das müssen wir einfach so sagen. Es gab wenig Überraschungen. Und Sofia Kenin hat also dieses Match gegen Varvara Gracheva gewonnen, trifft jetzt auf Viktoria Azarenka. Die hat heute gegen Janina Wickmeier, die nach Wimbledon ihre Karriere beenden wird, mit 6:0, 6:0 gewonnen. Ich habe kaum meinen Sitzplatz im Pressezentrum eingenommen, da war das Match schon wieder zu Ende. 45 Minuten hat das gedauert.
49:17 Punkte.
Ja.
Also man kann sich's ausrechnen. 1,5 Punkte pro Spiel. Das ist eine ziemlich indiskutable Leistung. Wir wissen, warum Wickmeier zurücktritt. Es ist auch ihr Recht, noch die beiden Bezahlungen mitzunehmen von dem French Open und Wimbledon, aber das war nicht konkurrenzfähig.
Sie hat in den letzten 15 Matches nur eins gewonnen und das war ein Quali-Match und ja, also Janina Wickmeier war nicht konkurrenzfähig. Das müssen wir einfach deutlich heute so sagen. Coco Gauff hat heute ihr Match eröffnet, beziehungsweise ihr Turnier eröffnet. Oliver Getecki ist eine gute Hartplatzspielerin, hat auf dem Sand allerdings wenig Erfolge bislang gefeiert und Gauff hat das hier in ganz routinierter Art und Weise nach Hause gebracht. 6:2, 6:2 und ich habe jetzt extra nachgeguckt. Sie hat auch 6 Vorhand-Winner gehabt.
Ja, und sie hat, finde ich, kein so gutes Match gespielt, aber die Statistik, die ihr Hoffnung machen wird, weil sie die brauchen wird, meiner Meinung nach, hier im Turnier, sind diese konstruierten Punkte. Also 4-8, wo ich den Punkt vorbereiten muss, wo ich Gegnerin ausmanövrieren muss, gerade auf dem Sand. 21-5 an sie, mit ziemlich vielen Winnern drin gewesen. Das wird sie brauchen. Sie braucht natürlich eine bessere Aufschlagsleistung, die war heute nicht gut. Sie kann sich aber sowieso dann auf ihre Füße verlassen. Das wird schon klappen. Sie ist die Favoritin in der unteren Hälfte. Gucken, ob sie dem gerecht werden können.
Müssen gar nicht so richtig viel noch darüber sprechen. Coco Gauff war einfach die deutlich, deutlich bessere Spielerin heute.
Ja, und Gadecki ist, also wir haben das jetzt ein paar Mal gestern schon bei Australien gehabt und heute auch. Da gibt es immer ein paar Kandidaten drunter, die sind einfach auf dem Sand schlecht. Und Gadecki ist auf dem Sand schlecht. Das, glaube ich, kann man so sagen.
Ja. Wir haben ja gestern schon eruiert, auch bei der Accessoire-Wahl von Naomi Osaka, dass wir ein Fashion-Podcast eigentlich sind. Heute möchte ich noch einmal gerade sagen, Mira Andreeva hat heute gegen Kristina Buchsa gewonnen mit 6-4, 6-3. Nike hat da quasi den perfekten Dress ausgesucht.
Ja, jetzt versuche ich mich gerade zu erinnern.
Weinrot.
Ja, ich krieg's nicht mehr visualisiert, leider.
Ja, also lass es dir von mir gesagt sein, es war der perfekte Dress. 6-4, 6-3, Mira Andreeva. Am Anfang hat Kristina Buchsa ganz gut mitgehalten, aber Mira Andreeva hat dann am Ende wirklich den Daumen drauf gehalten und das ganz routiniert dann auch wirklich zu Ende gespielt. Und das finde ich an Mira Andreeva dann immer wieder auch bemerkenswert, dass sie solche Matches nicht in irgendeiner Weise überraschend werden lässt. Also, dass sie wirklich sagt, okay, das ist jetzt eine routinierte Geschichte für mich. Ich bin besser als die Gegnerin und ich mache da jetzt keinen Kasper-Kram draus.
Ja, was auch interessant war, sie hat bei längeren Punkten viele, auch vergleichsweise viele Anfangs-Errors gehabt, also 18. Das passiert jetzt bei ihr nicht so häufig, hat aber sehr gut aufgeschlagen, wenn der erste Aufschlag drin war. Die Quote war nicht so hoch, aber wenn er drin war, war es richtig gut. Ich glaube, sie hat das Potenzial, die beste Aufschlägerin auf der Tour zu werden, auch wenn das vielleicht noch 2-3 Jahre entfernt ist. Und darüber hat sie sich das Match dann geholt, nach dem eher schwachen Start. Aber was ich jetzt gerade über Gauff gesagt habe, die ist die Favoritin der unteren Hälfte. Andreeva ist die zweite Favoritin. In der Theorie müssten sie beide halt wirklich im Halbfinale aufeinandertreffen.
Ja, aber vor der Theorie sind noch einige Runden zu überstehen und hier noch ein paar Tage Tennis zu spielen. Also wir werden es erleben, wie das in den nächsten Wochen ausgeht. Ich gehe durch ein paar Ergebnisse ganz schnell durch. Julia Putintseva hat gegen Solana Sierra gewonnen mit 7-6, 6-2. Das war das letzte Match auf dem Court 13. Anne Lee gewinnt gegen Maria Lucale mit 6-4, 6-0. Angelina Kalinina gewinnt gegen Alina Avanesian mit 6-1, 6-2. Maketa Vondrushova zurückgekommen, gewinnt gegen Olga Selekmeteva mit 6-4, 6-4. Und Joanna Garland, nicht Judy Garland, gewinnt in 3 Sätzen gegen Katie Vollinetz mit 6-3, 3-6 und 6-4. Sony Carter gewinnt in 2 Sätzen ganz klar gegen Erika Andreeva 6-0, 6-2. Das habe ich nicht so klar erwartet. Und Maria Sakkari verliert gegen Elsa Jacquemot mit 3-6 und 6-7. Und ich kann aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe heute mit der griechischen Kollegin Vicky Iogatou vor dem Match gesprochen. Und da sagte sie, Maria ist gut drauf, sie hat in Madrid und Rom schon gut gespielt und ich erwarte eigentlich, dass sie ins Achtelfinale kommt. Und nach dem Match bin ich jetzt hier hingegangen, habe mit den Achseln gezuckt und habe gesagt, what was wrong? Und sie sagte, ja, alles. Und Sakkari hätte auf dem Platz oder würde auf dem Platz nicht an das Match denken, hätte sie selber gesagt im griechischen Teil, und würde dann darüber sinnieren, dass sie, wenn sie verliert, dass sie wieder Punkte verliert, dass sie aus dem Top 100 fällt, dass sie Kritik bekommt und so weiter. Und sie schafft es im Moment nicht, ihre Leistung, die sie im Training hat oder die Leistung, die sie in den letzten Wochen hatte, auf den Platz zu bekommen, und sie würde sich zu viele Gedanken auf den Platz machen. Und jetzt ist sie wieder mit Tom Hill zusammen und trotzdem, das stagniert noch alles ziemlich.
Ja, ich habe den zweiten Teil vom zweiten Satz gesehen und war schon ein bisschen überrascht, wie der verlaufen ist. Sakkari lag da vorne, hat auch auf den Satz serviert, hat ihn dann noch abgegeben. Jacquemot ist für mich, dafür, dass sie eine relativ große Spielerin ist, eigentlich zu passiv, lässt sich zu sehr in die Defensive drängen, und ich fand sie da dann nicht mal so gut. Und Sakkari hat sie aber immer wieder in den Satz zurückgeholt, und das vor allem mit schnellen Fehlern. Also die Fehler bei Sakkari, die kamen irgendwie so in den ersten 2, 3, 4 Schlägen, war dabei Ballwechsel länger, dann hat sie es eigentlich ganz okay gemacht, da hat sie Giacomo bewegt und wie gesagt, die hat auch keine Anstalten gemacht, so richtig in die Offensive zu kommen und so war dann zumindest diese zweite Hälfte des zweiten Satzes für mich jetzt eher der Leistung von Zachary geschuldet. Für Giacomo ist natürlich eine super Sache. Bei Zachary haben wir uns ein bisschen dran gewöhnt, aber ich glaube, das hätte sie jetzt nicht unbedingt verlieren müssen.
Nee, das glaube ich auch nicht, beziehungsweise es glaubte auch die Kollegin, die Vicky Iorgato nicht, dass sie das eigentlich hätte verlieren müssen. Das war am Ende wahrscheinlich dann wirklich eine unnötige Niederlage. Ashlyn Kruger gewinnt gegen Susan Lamens mit 6:3, 6:4. Nao Hibino durch die Qualifikation unter anderem gegen Ella Seidel durch, gewinnt gegen Moyoko Ejijima, ihre Landsfrau, mit 6:1, 7:5. Und dann haben wir noch Marie Buskova, die gegen Anna Kalinskaya mit 6:4, 7:5 gewinnt. Buskova wirft wieder eine gesetzte Spielerin raus, auch wenn Kalinskaya ja nicht in der Form ist. Marie Buskova hat auch so eine Heiß-Kalt-Phasen zwischendurch, die wirklich rätselhaft sind.
Ja, und jetzt schon länger. Und das würde man ja eigentlich bei ihr auch nicht erwarten, weil sie eben so aus dieser athletischen Defensive kommt. Aber sie geht wirklich durch teilweise Monate durch, wo nichts läuft. Und dann hat sie aber häufig so 2-3 Turniere hintereinander, wo es richtig gut aussieht. Und hier hat Kalinskaya dann gegen den Aufschlag nicht wirklich eine Chance gehabt. Ist auch für mich erstaunlich schnell verlaufen. Und ich glaube, bei Kalinskaya können wir jetzt wirklich sagen, dass sie in einer Krise ist.
Ja, das glaube ich, können wir wirklich so sagen. Dieses 4:6, 5:7, das sah nicht gut aus. Elise Mertens hat gegen die Französin Laure Boisson verloren mit 4:6, 6:4 und 3:6. Die Wildcard-Inhaberin aus Frankreich ist eine Runde weiter. Auch da war gehörig viel Stimmung auf dem Platz 14 außen auf dem Court. Und ich habe da gedacht, da ist ein Elise Mertens-Match, was soll denn da los sein? Aber Laure Boisson hatte viele Fans dann mitgebracht. Ein Name, den ihr euch gerne merken dürft, ist Teresa Valentova. Die Qualifikantin hat heute mit 7:5 im dritten Satz gegen Chloé Paquet gewonnen, nachdem sie, ich glaube, sogar Break zurücklag im dritten Satz und ist eine sehr talentierte Nachwuchsspielerin aus Tschechien. Heli Baptiste.
Also ich meine sogar, ja. Paquet hat 5:2.
5:2, genau.
Im dritten Satz gehabt, hat drauf aufgeschlagen und Valentova hat super viel Winner geschlagen, gerade in den längeren Ballwechseln. Das ist natürlich für so eine junge Spielerin beeindruckend. Die hat ja hier letztes Jahr die French Open Juniorin gewonnen. Also genau. die könnte wirklich was reißen in Zukunft.
Ja. Heli Baptiste hat etwas überraschend Beatrice Haddad-Meier mit 4:6, 6:3 und 6:1 besiegt. Haddad-Meier, die gutes Turnier in Straßburg in der letzten Woche gespielt hat. Karolina Muchova spielt gerade, hat den ersten Satz gegen Alicia Parks verloren, 3:6, da steht es 1:1 im zweiten Satz. Und Jessica Pegula hat gegen Anka Todoni gewonnen mit 6:2, 6:4. Eine ganz routinierte Geschichte. Und das letzte Ergebnis, worüber ich sprechen möchte, weil das habe ich auch nochmal gesehen auf dem Cours Simon Mathieu. Magdalena Frech gewinnt gegen Ons Jabeur mit 7:6 und 6:0. Und der zweite Satz, muss man tatsächlich sagen, war etwas traurig. Und Jabeur kommt überhaupt nicht in Fahrt nach ihren langen Verletzungspausen. Frech hat überhaupt keine Probleme im zweiten Satz und gewinnt den 6:0. Und da hat Jabeur ganz wenig Punkte nur noch gemacht.
So, jetzt habe ich nochmal eine Statistik raus, die habe ich schon in den letzten beiden Tagen rausgeholt, weil ich mir schon dachte, das könnte hier genauso sein. Also, Frech gewinnt die kurzen Punkte mit 49:26 und schlägt dabei wie viel Winner?
5.
Einen. So, der Rest der Punkte hat sich durch Forced Errors oder vor allem durch Unforced Errors von Jabeur zusammengesetzt. 24 sind hier allein gezählt worden. Und die haben sich wirklich wunderbar verteilt auf alles von Returns, die nicht drin waren, über schnelle Schläge beim dritten oder vierten, die rausgegangen sind. Und Jabeur hat 5:3 im ersten Satz geführt, hat den 30:15 gehabt. Und danach lief gar nichts mehr zusammen. Also war wirklich keine gute Leistung. Jetzt kommt der Rasen, vielleicht die letzte realistische Chance, ein Grand Slam Turnier zu gewinnen. Bin gespannt, wie sie mit dem Druck umgehen will.
Ja, ich glaube, sie wäre erstmal froh, ein paar Runden zu gewinnen. Ich glaube, sie beschäftigt sich im Moment noch nicht mit dem Grand Slam.
Ich hoffe, dass sie so rangeht. Also sie hat ja durchaus schon einiges an Druck auf sich gemacht in den letzten Jahren.
Ja. Also, und Jabeur ist ausgeschieden. Schauen wir auf den Zeitplan von morgen. Auf dem Chatrier werden Jasmine Paolini und Ayla Tomljanovic eröffnen. Ich finde den Tag auf dem Chatrier morgen wirklich, wirklich interessant. Paolini Tomljanovic, dann Alcaraz gegen Marojan, Raducanu gegen Świątek und am Ende aber Holger Rune gegen Emilio Nava, weil eigentlich Ben Shelton dort spielen sollte. Der konnte oder kann jedenfalls nicht antreten, beziehungsweise Hugo Gaston kann nicht antreten und deswegen musste dann nochmal die Night Session umbenannt werden. Holger Rune gegen Emilio Nava. Jetzt im Moment gerade spielt noch Gael Monfils gegen Hugo Delien. Ich weiß nicht, ob ob sie vielleicht nicht irgendwann mal wieder die Night Session abschaffen, weil so führt das ja zu nichts.
Ah, anscheinend nehmen da sehr viel Geld damit ein, ne?
Alexander Zverev zum Beispiel hat heute übrigens gesagt, dass er die Night Session gerne spielen würde. Ich gehe davon aus, dass wir übermorgen Alexander Zverev in der Night Session sehen werden.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass ihm die Bedingungen eigentlich liegen. Also es gibt Leute, die nicht mögen, Alcaraz zum Beispiel, aber bei ihm kann ich mir das auch vorstellen, dass ihm das eigentlich liegt.
Aber auf jeden Fall die Tag-Session auf dem Châtrier morgen wirklich sehr interessant. Jinwen Zhang auf dem Suzanne Longleng, Casper Ruud gegen Nuno Borges und dann Giovanni Mpeche-Pericard gegen Damien Jumo und am Ende Arina Sabalenka gegen Jill Teichmann. Eva Lüß spielt auf dem Court 7 gegen Victoria Mboko und zeitgleich spielt dann nämlich auch noch Daniel Altmaier morgen sein Spiel auf dem Court. Jetzt habe ich ihn verloren. Das ist wieder so weit außerhalb. Da muss man wieder so viel laufen wahrscheinlich. Ja, auf dem Platz 13. Ja, das ist, also der Court 7 ist vor dem Suzanne Longlen, der Court 13 ist hinterm Suzanne Longlen und da sind immer so Nadelöhre, wenn da viel los ist am Suzanne Longlen, dann kommt man da nicht durch. Also, es sind Luxusprobleme, die ich hier schildere, aber es sind Probleme und die beiden morgen spielen gleichzeitig um 11 Uhr. Morgen gibt es keinen Podcast, das muss man auch noch dazu sagen. Philipp hat morgen leider keine Zeit und morgen gibt es leider keinen Podcast. Wir werden aber das Ganze aufarbeiten dann am Donnerstag. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf Instagram, Blue Sky und Threads. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, ihr möchtet das auch gerne finanziell unterstützen, dann könnt ihr das tun per Steady und per PayPal. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.